mit jemand einen E-Mail-Wechsel gehabt und da war ich echt erstaunt, dass der sich definitiv nicht vorstellen konnte, dass Leute so eine Adventsstimmung momentan empfinden. Da war eher die Frage, also da muss unglaublich viel passieren, dass jemand dorthin kommt, wo wir als Kirche denken, da sollten im Advent die Leute sein. Also bei Ruhe, bei Gelassenheit, ein bisschen Harmonie und so weiter. Eben, jetzt ist plötzlich erster Advent und vielleicht ist der Stress riesengroß. Die Palette haben wir jetzt gerade durchschritten, was alles Stress machen kann. Wohin in diesem Alltagsstress? Eine ganz typische Szene aus den Evangelien. Eine ganz typische Jesus-Geschichte. Da wird erzählt, Jesus ist unterwegs in Galiläa. Er heilt Kranke, er predigt, er ist mit Leuten im Gespräch. Und die Problematik ist, mit jeder Heilung, die er tut, mit jedem guten Wort, das er sagt, werden es mehr Leute, die zu ihm kommen. Und irgendwann hat er das Gefühl, und auch seine Freunde, das wächst uns über den Kopf. Das packen wir nicht. Und dann ist in dieser Geschichte ein ganz kleiner Satz, der immer wieder in den Jesus-Geschichten auftaucht. Dann heißt es plötzlich, Jesus aber entwich in die Wüste und betete. Jesus aber entwich in die Wüste und betete. Das sind Sätze, die habe ich lang in den Geschichten immer überlesen. Aber irgendwann habe ich einen Blick dafür bekommen, diese kleinen Futzelsätze, die da so kommen und wo da so heißt, Jesus entwich in die Wüste und betete. Das ist, wie wenn Jesus geschwind mal vor die Tür geht und Luft holt. Das ist, wie wenn Jesus kurz vom Schreibtisch aufsteht und einmal durchatmet. Das ist, wie wenn Jesus kurz einmal seinen Küchenschutz weglegt und rausgeht und tief durchatmet und dann wieder weitermacht. Aber was suchte Jesus in solchen Atempausen? Was suchte Jesus in solchen Auszeiten? Es gibt einige Geschichten im Neuen Testament, die uns gleichsam Jesus über die Schulter schauen lassen und erzählen, was Jesus in solchen Zeiten erlebt hat. Eine davon möchte ich uns jetzt lesen. Es ist die Geschichte von der Versuchung Jesu in Matthäus 4, die Sätze 1 bis 11. Es wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, dass er von dem Teufel versucht würde. Und als Jesus 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, du bist Gottes Sohn. Sprich einfach, dass diese Steine Brot werden. Jesus antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus Gottes Mund kommt. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir Befehl tun, dass sie dich auf den Händen tragen, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, es steht auch geschrieben, du sollst Gott deinen Herrn nicht versuchen. Und wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt und alle Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, hebe dich weg, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten Gott deinen Herrn und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten die Engel zu ihm und dienten ihm. Was rät uns die Bibel wenn Stress in unserem Leben überhand nimmt, wenn ich das Gefühl habe, ich bin gerade an einem toten Punkt, in einer Beziehung vielleicht, in meiner Arbeit, in meiner Produktivität, es kommt einfach nichts mehr, obwohl ich noch mehr arbeite wie vorher oder egal wo. Was rät die Bibel, wenn ich im Chaos versinke? Drei Dinge höre ich Gott durch diese Erzählung sagen. Das erste, suche Gott. Suche Gott. Diese Erzählung ist ja ganz interessant, beginnt mit dem Satz, da wurde Jesus von dem Geist in die Wüste geführt. Das heißt, wir müssen uns dieses Wort Geist unterstreichen. Da wird gesagt, der Weg in die Stille, der Weg in die Auszeit ist ein geistlicher Weg. Jesus sucht in der Stille Gott. Ich weiß nicht, was du suchst, wenn du das Gefühl hast, jetzt ist mir einfach alles zu viel. Ich muss jetzt mal für ein paar Augenblicke oder vielleicht auch ein paar Tage ausspannen. Ich weiß nicht, was du dann suchst. Einfach nichts oder Zerstreuung oder was suchst du? Wenn wir so einmal die Geschichten querlesen, die wir im Neuen Testament haben von Jesus, dann wird erzählt, am Sonntag ist Jesus nicht einfach im Bett liegen geblieben und hat gesagt, ach, bin ich froh, jetzt war so viel los in der Woche, Decke drüber und durch, sondern Jesus ist am Sabbat nach seiner Gewohnheit in die Synagoge gegangen. Das heißt, Jesus hat Gott gesucht in seinen Auszeiten. Oder heißt es, wenn, wir haben es ja gerade vorhin uns schon mal klar gemacht, wenn der Stress sehr stark wurde für Jesus, dann hat er nicht gesagt, so, jetzt gehe ich und jetzt ist Freitagabend, jetzt mache ich einen drauf, sondern Jesus ist rausgegangen und hat gebetet. Kannst du dir vorstellen, dass dir das helfen würde, wenn du einmal ein paar Augenblicke frei machst und nicht nur nichts tust, sondern die Hände faltest und betest? Oder wird uns erzählt, ein paar Mal im Neuen Testament, Jesus, wo es sehr stressig war, wo es auch teilweise angriffige Situationen waren, wo Leute die Messer gegen ihn gewetzt haben und überlegt haben, wie sie ihn zu Fall bringen. Das kann dir in deiner Nachbarschaft passieren, das kann dir in deinem Beruf passieren, das kann dir in der Schule passieren, dass, was weiß ich, andere einfach mit dir nichts zu tun haben wollen und Böses gegen dich vorhaben. Was hat Jesus gemacht? Manche sagen, dann bin ich froh, dass ich heute aus diesem Betrieb rauskomme, gehen Freitagabends in die Wirtschaft und dann machen sie einen drauf und dann vielleicht am Samstag auch nochmal und denken, Hauptsache vergessen. Was hat Jesus gemacht? Es gibt mindestens zwei oder drei Geschichten, verschiedene Geschichten, die erzählen, Jesus hat zwei, drei Freunde angesprochen und ist mit ihnen auf einen Berg gegangen oder in einen Garten, Ruhe war, um zu beten. Jesus hat die geistliche Gemeinschaft gesucht, weil er gewusst hat, das gibt mir Kraft. Warum ist das gut? Einfach deswegen, weil Gott unser Schöpfer ist. Ich muss mir immer wieder auch in der Hektik meines Alltags klar machen, ich bin nicht zufällig in dieser Welt. Gott ist der Schöpfer nicht nur dieser Welt, sondern auch von mir. Gott hat mich gemacht. Und wenn meine Uhr kaputt ist, dann gehe ich doch nicht zum Aldi, dann gehe ich zum Uhrenmacher. Weil der hat die Uhr gemacht und der weiß, wie er sie zu reparieren hat. Wenn mein Auto kaputt ist, dann fummel ich nicht selber rum, sondern gehe zu einem Kfz-Meister und weiß, da ist es in guten Händen und dann wird es gemacht. Und wenn ich in meinem Leben nicht mehr klarkomme, dann gehe ich zu Gott. Er ist die Quelle des Lebens. Er hat sich was gedacht mit meinem Leben. Und dann frage ich ihn, Herr, du siehst mein Chaos. Du weißt, wie es drunter und drüber geht. Gib mir eine Idee. Und glaubt ihr, er gibt uns eine Idee. Und manche sagen, Naja, ich habe aber keine 40 Tage Zeit. Der Jesus, das war ja so ein Charismatiker, der ist da durch die Welt gegangen und so geschwebt und der wusste ja gar nicht, was das Leben ist. Wenn der in meinem Betrieb arbeiten würde, ja, was wäre da los? Da hätte er auch nichts zu lachen. Da würde er nicht 40 Tage in die Wüste gehen, wie so ein Guru. Jesus hat es sehr wohl gewusst. Er hat einmal gesagt, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, mach die Türe zu, denn dein Vater im Himmel sieht in das Verborgene. Und die Ausleger sind sich klar darüber, dass Jesus damit den Weg in die Stille für eingespannte Menschen händelbar machen wollte. Gell? Jesus hat denen, die eben klar, für Jesus war auch klar, wenn du eine Familie managen musst oder wenn du in Betrieb stehst, dann kannst du nicht 40 Tage in die Wüste gehen. Aber dann hat er gesagt, Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach. Geh kurz in dein Zimmer, mach die Tür zu, 5 Minuten für Gott. Und dann komm raus und arbeite konzentrierter weiter. So ist Jesus. Das Erste, was ich an dieser Geschichte lerne, ist, suche Gott. Das Zweite, lerne Gottes Stimme hören. Da wird ja in unserem Text sehr ausführlich erzählt, wie Jesus in dieser Wüste plötzlich alle möglichen Stimmen oder den Teufel gehört hat, der ist ihm gegenübergetreten und so weiter. Wenn ich mir klar mache, was das bedeutet, dann mache ich mir klar, was ich manchmal selber erlebe. Wir haben ja da draußen so ein kleines Foyer. Und am Anfang des Gottesdienstes oder am Schluss des Gottesdienstes, da gibt's da eben Smalltalk und man redet miteinander und grüß Gott und Ade und wie geht's und so weiter. Aber dann kommt vielleicht jemand und sagt, du hör ich zu, kann ich für 100 Euro noch etwas anschaffen? Und diese Frage kann ich in diesem Lärm da drin nicht regeln. Dann sage ich, komm, lass uns kurz rausgehen. Und selbst wenn es draußen Minusgrade hat, können wir diese Frage dann kurz für uns verhandeln. Wir brauchen manchmal den Schritt raus aus dem Lärm, dass wir überhaupt spüren, was alles an uns zerrt, wer wir sind, welche Kräfte an uns zerren. Und das erzählt im Grunde genommen diese Geschichte, wo Jesus in die Wüste geht und den Satan erlebt. Jesus löst sich aus seinem Alltag, er geht in die Stille. Und plötzlich nimmt er die verschiedenen Stimmen in ihm wahr. Plötzlich nimmt er Stimmen wahr. Was weiß ich? Du hast Hunger, mach doch diese Steine zu Brot. Für Gott ist das gar kein Problem. Aber dann hört er auch die andere Stimme. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Versteht ihr? Wir brauchen manchmal den Rückzug aus diesem Alltag, um die verschiedenen Stimmen, die in uns laut sind, zu sortieren und einschätzen zu können, was kommt von Gott, was kommt von mir, was kommt von anderen, was kommt vom Teufel, was ist böse, was ist gut. Wir haben vorhin so einen Abschnitt gehört in der Lesung, wo einmal ganz grundsätzlich gesagt wird, tue Gutes, meide das Böse. Und dann hat der Paulus ganz viel einzelne Konkretionen gemacht, was das denn sein kann, Böses meiden und Gutes tun. Zum Beispiel Trägheit überwinden. Trägheit ist was Schlechtes. Die stellt uns immer wieder den Bein. Oder Stolz ablegen. Einbildung aufgeben. Ja, manchmal sind wir total erfüllt von unserem Ego und machen so viel kaputt. Und wir merken es gar nicht, weil um uns herum auch alles so laut ist. Da tut's gut, wenn wir mal vor die Tür gehen und in Ruhe spüren, was beherrscht uns eigentlich alles. Und dann merken wir und kriegen auch eine Ahnung dafür, was uns gut tut, was im Sinn Gottes gut ist. Zum Beispiel Geduld. Vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du um irgendetwas betest, wo du auf etwas wartest, wo es dir so schwer fällt, wo du vielleicht auch manchmal unwirsch wirst und dann vielleicht fluchst. Paulus sagt, flucht nicht, das ist was Böses. Aber sei geduldig, Vertraue drauf, dass Gott dir gibt, was du brauchst. Also, das Zweite, was wir an dieser Geschichte lernen, ist, wir gehen in die Stille, um zu sortieren, um zu lernen, Gottes Stimme aus den vielerlei Stimmen klar herauszuhören. Noch ein Drittes ist mir wichtig. Ich habe es mal so formuliert, muss ich gleich einen Satz dazu sagen. Erfahre Gottes Kraft im Gebrauch der Gnadenmittel. Erfahre Gottes Kraft im Gebrauch der Gnadenmittel. Ich habe eine Patentante und da gibt es bei ihr ein geflügeltes Wort. Sie sagt immer wieder, wenn wir uns verabschieden, es ist Schwäbisch, ich übersetze es gleich, da hast du noch was fürs Kinderhändle. Also da hast du noch etwas für das Kinderhändchen, Kinderhändle. Das ist die Verniedlichungsform auf Schwäbisch von Hand. Ja. Also, das ist, läuft so ab, wir sind zu Besuch, das ist schon immer so. Wie ich so klein war, war das schon so und ich glaube, ich kann gar nicht alt genug werden, dann ist es immer noch so. Wir sind bei Besuch und alles ist schön. Und dann, gegen Ende vom Besuch, wird sie ganz geschäftig. Sie rast auf ihren Dachboden, sie geht in den Keller und draußen. Und eigentlich will man am Ende noch etwas Klares sprechen, aber das ist gar nicht in der Lage. Dann geht sie noch an ihren Schrank. Und am Ende, wenn wir dann vollends auf Wiedersehen sagen, dann gibt sie uns etwas mit ins Kinderhändle. Aber das kann ein Kinderhändchen gar nicht tragen. Da müssen wir oft zu zweit tragen und dann sind auch noch zwei Scheine dabei. Also, genau, so ist es. Und genau das hat Jesus erlebt, als er da in der Wüste war. Gott hat ihm etwas ins Kinderhändle gegeben. Jesus hat in dieser Wüste gespürt, jawohl, in all den Beanspruchungen, in all dem, was an mir zerrt, ich bin ein Kind Gottes. Gott versorgt mich. Am Schluss dieser Geschichte steht ein Satz, der heißt, und siehe, die Engel traten zu ihm und dienten ihm. Die Engel traten zu ihm und dienten ihm. Damit ist gemeint, Engel ist ja eine Chiffre für Gottes Gegenwart in unserem Alltag. Engel sind, ist ein Chiffre, ist ein Spezialausdruck für all die Begegnungen, wo wir im Rückblick sagen, Mensch, da hat Gott etwas für mich getan. Und das erlebt Jesus. Er erlebt, ich gehe nicht unter. Gott gibt mir zur rechten Zeit, was ich brauche. Halleluja. Und das erleben wir immer wieder. Ein Punkt, und jetzt komme ich zu diesem komplizierten Wort, Gnadenmittel, ist, dass Gott eben bestimmte Wege bestimmt hat, auf dem wir seine Liebe erfahren. Es gibt bestimmte Wege, wo er uns was ins Kinderhändle gibt. Es ist nicht willkürlich. Es ist Gebet, Bibelstudium, Gottesdienst, solche Dinge. Wir haben gerade eine Gemeindebriefserie zu diesen Gnadenmitteln. Wir haben uns schon mal in den 40 Tagen mit Gott Gedanken gemacht. Wer das vertiefen möchte, wer noch nicht dabei war, die Bücherstube gibt es, dieses Heftchen zu kaufen. Die Gnadenmittel, das sind einfach Wege, auf denen Gott uns seine Fürsorge zeigt. Da denkst du vielleicht, ja, das ist Theorie. Aber es ist keine Theorie. Wir erleben das in den letzten Jahren so stark in unserer Gemeinde. Wir haben wirklich ganz bewusste Entscheidungen getroffen als Gemeinde. Wir haben gesagt, wir wollen eine betende Gemeinde werden. Wir wollen eine Gemeinde werden, die die Kanäle hochachtet, wo Gott seinem Volk begegnet. Eben Hauskreise, Gebet, Gottesdienst. Vergangene Woche waren wir unterwegs und ein Mensch, der es gut mit unserer Gemeinde meint, hat uns ja noch einmal fast 40.000 Euro gegeben für unser Gemeindezentrum. Davon ist ein Betrag reserviert für den Sportboden, den wir uns gar nicht leisten könnten. Versteht ihr? Da merke ich, wie Gott seine Kinder versorgt. Wir haben Entscheidungen getroffen, jawohl, wir möchten diese Gnadenmittel ernst nehmen. Wir möchten den Weg gehen, den Gott für sein Volk bestimmt hat. Und er segnet uns über unsere Maßen, über unser Verstehen. Und das darfst du auch selber in deinem Alltag erwarten. Erfahre Gottes Kraft im Gebrauch der Gnadenmittel. Thema dieser ersten Adventswoche ist ja Wege in die Stille finden. Wie komme ich raus aus dem Chaos? Ein Gnadenmittel ist, sagen wir, unsere Hauskreise, unsere Bibelgesprächskreise, wo wir gemeinsam beten und in Gottes Wort lesen. Und ich habe heute Morgen einfach zum Abschluss noch jemand gebeten, von dem ich weiß, dass er echt in einem Stress oft leben muss, ganz automatisch. Und wo ich aber weiß, dass diejenige sich immer wieder Auszeit nimmt, dass wir uns das kurz klar machen. Corinna Olbert, ich habe dich gebeten, dass du kurz kommst. Wir haben uns eigentlich so kennengelernt, dass du eben in dem Hauskreis, der lange Zeit auch bei dir war, dass dir das ganz wichtig war. Und ich habe immer wieder gedacht, da merke ich etwas, wie so eine Auszeit, so ein Fenster im Alltag doch Kraft geben kann. Zunächst mal, wie lange gehst du eigentlich in Hauskreise oder wie lange kennst du das schon, wie lange praktizierst du das?
Ja, noch bevor wir Kinder hatten, waren wir im ersten Hauskreis bei der Familie Martini und jetzt der aktuelle Hauskreis ist schon der vierte, wo ich dabei bin und immer wieder interessante Gespräche gehabt, also schon eine lange Zeit.
Du, momentan, eine Zeit lang war der Hauskreis bei dir zu Hause, jetzt ist er woanders, ich weiß nicht, wie lang der Weg ist, aber eine halbe Stunde wirst du schon fahren, einfach, und dann wieder zurück. Das machst du zweimal im Monat, nimmst du dir Zeit, du bist eine Familienmanagerin, und das sage ich nicht einfach so, sondern ich weiß, was es bedeutet, wenn man vier Kinder großzieht, eben sich um sie kümmert, auch noch einen Mann hat, der stark eingespannt ist, da ist vieles zu regeln, vieles zu machen. Du könntest auch an dem Vormittag sagen, okay, die zwei Stunden lege ich die Füße hoch. Aber du fährst zu diesem Hauskreis, was erlebst du dort?
Es ist tolle Gespräche, die wir immer haben, die mich auch dazu anreizen, dorthin zu gehen. Klar könnte man sagen, ich habe jetzt das und das alles noch zu erledigen, aber, und es ging auch manchmal schon so, oh, jetzt heute Morgen, Hauskreis, passt mir jetzt gar nicht so in Kram, aber jedes Mal, wenn man danach, hat man wirklich das Gefühl, jetzt Gott trägt jetzt meine Probleme, die ich jetzt vielleicht ein Stück weit abgeben konnte und ich kann jetzt wieder neue Kraft schöpfen und einen Weg finden, den Alltag zu bewältigen. Und gerade da merke ich, dass es so wichtig ist.
Gibt es irgendwas, eine besondere Erfahrung, die du mit dem Hauskreis verbindest oder mit diesem Thema?
Ich finde es immer schwierig, auf einzelne Erfahrungen zurückzuknüpfen. Es ist auch wieder letztes Mal, wir haben gemeinsam gebetet. Ganz speziell hatte ich von Benjamin gebetet gehabt, weil er lange Zeit jetzt keine Mathelehrerin hatte und konnte dieses Problem einfach abgeben. Es hätte mich sonst vielleicht länger die Woche noch beschäftigt und so wusste ich habe jetzt das Problem abgegeben und drei Tage später, ja, hat er eine neue Lehrerin und so hätte ich das nicht so leicht einfach loslassen können.
Wunderbar, vielen Dank, dass du da warst. Du, Corinna. Ja, ich finde es einfach wichtig, dass wir uns das auch gegenseitig erzählen. Wir haben ja viele Hauskreise in unserer Gemeinde und es ist für uns ganz arg wichtig. Und es ist wichtig, dass wir uns auch bewusst machen, dass Gott unter uns wirkt. Ja, der Leitsatz dieses Gottesdienstes heißt, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Und ich möchte das ganz wörtlich nehmen. In der Wüste, wo ich stehe, in der Wüste, wo ihr jetzt vielleicht steht, nicht draußen, sondern in der Wüste, da wollen wir uns öffnen, dass Gott wirken kann. Die Bibel lädt dich ein, geh in die Stille in deinem Lebenskontext. 5 Minuten für Gott sind schon gut. 5 Minuten können dein Leben verändern. Das ist das Thema dieses Jahr unserer Advents- und Weihnachtszeit. Stille. Der Weg in die Stille, stille Zeiten verändern dein Leben. Wollen wir darum beten, dass Gott das jeden von uns spüren lässt. Treuer und barmherziger Gott, ich möchte dir danken, dass du uns auf dieser Welt besuchst. Herr, die Engel sind der Ausdruck dafür, dass solange diese Erde steht, du hier unterwegs bist und deine Kinder besuchst. Herr, schenk uns im Wirrwarr unserer Tage diesen Glauben vielleicht wieder ganz neu, dass du uns versorgst zur rechten Zeit mit all dem, was wir brauchen. Herr, mehr brauchen wir nicht. Lass uns das heute aus diesem Gottesdienst mitnehmen. Lass uns heute als veränderte Menschen getrost und zuversichtlich auseinandergehen, dass wir wissen, du siehst uns, du kümmerst dich um uns, wir sind deine Kinder. Amen. Komm aus mit Augen, mein Kind.